Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 19. Dezember. Wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sein Lebenswerk weitergibt, geht's nie nur um Zahlen. Es geht um Identität, um Verantwortung und darum, ob am Ende mehr Geld oder mehr Liebe bleibt, sagt Doris Nörer, und die kennt sich aus, wenn es um Unternehmensnachfolgen geht. Deshalb spricht in dieser Folge ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut mit ihr darüber, warum Unternehmensnachfolge nicht erst im Jahr vor der Pension beginnt, sondern idealerweise mit der Gründung. Wie ein guter Notfallplan aussieht, was passiert, wenn es keinen gibt, wie man ein Unternehmen fit für eine Übergabe macht und weshalb die Politik beim Thema Übernahmefinanzierung und Fachkräftezuzug immer noch bremst. Freuen Sie sich auf ein Gespräch darüber, wie unternehmerische Lebenswerke wirklich in gute Hände kommen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Hauptsitz des österreichischen Gewerbevereins ist das Palais Eschenbach, ein historisches Gebäude mitten in der Wiener Innenstadt. Dass es aber trotz seiner Geschichte jede Menge moderner Möglichkeiten bietet, das kann uns ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut bestätigen. Stefan, was macht das Palais Eschenbach so besonders?
Es ist ein ganz besonderes Haus, das sage ich wahrscheinlich auch stark geprägt, weil ich hier jeden Tag aus- und eingehe. Der Verein hat das Haus selbst gebaut. Wir sind seit 1872 zu Hause. Wir betreiben es auch selber. Wir haben daher alle Möglichkeiten, die so ein Haus, das Veranstaltungsräume hat, in der Hand. Wir betreiben alle Ebenen selber, immer zum Wohle des Vereins und damit wir mit dem, was wir erwirtschaften, eben auch den Verein vorankriegen. Was gibt es hier? Es gibt allen voran die sogenannte Belletage, große Festräume, wo man ein Galadiner machen kann, wo man Vorträge machen kann. Wir fassen bis zu 350 Personen und können im Prinzip von der Weihnachtsfeier bis, ich habe schon gesagt, Galadiner, Geburtstagsfest, alles ausrichten. Und ausrichten heißt, wir können es dir komplett organisieren oder wir übergeben dir die Seele und du organisierst deine Sachen selber. Was gibt es noch? Man kann natürlich jede Menge Besprechungssituationen hier haben. Wir haben einen kleinen Coworking Space, wo man Tische oder auch Räume mieten kann. Und wir schauen darauf, dass dieses Haus im Prinzip ein Haus von Entrepreneuren auch möglichst belebt ist. Also es ist immer hier was los. In guten Jahren, jetzt nach Covid, kommen wir da langsam wieder hin. Haben wir bis zu 200 Veranstaltungen im Jahr und dazwischen tut sich auch noch allerhand. Und technisch können wir natürlich Podcasts aufnehmen, wie wir hier sehen. Wir sind ausgestattet zum Aufnehmen von kleinen Filmen. Wir können kleine Image-Videos machen. Also wir können auch technisch ein paar Hilfeleistungen anbieten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Advent-Podcasts 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Heute mit Doris Nörer. Herzlich willkommen, liebe Doris. Ich führe vielleicht ganz schnell ein. Du bist seit 20 Jahren aktiv in Corporate Finance. Du hast Schlüsselbereiche bei KPMG, bei der BDO, bei einer Schweizer Investmentbank geleitet. Seit 2015 führst du die Pantera, hast dich selbstständig gemacht, berätst in zahlreiche Merger and Acquisition Deals, Nachfolgeprojekte, deine Spezialität im Mittelstand und bist auch in der einen oder anderen internationalen Transaktion involviert. Du bist Steirerin, du bist oft in Wien. Als Unternehmerin, als Expertin eben für Unternehmensnachfolge, wie würdest du dich selbst schnell beschreiben?
Ja, erstens mal vielen herzlichen Dank, Stefan, heute für die Möglichkeit, mit dir mich ein bisschen austauschen zu können. Wie würde ich mich selbst beschreiben? Steirerin in Wien ist eine sehr bodenständige Person, Das ist das, was alle meine Kunden bekommen, Handschlagqualität. Das, was ich ihnen verspreche, bekommen sie auch. Eine sehr erfahrene Persönlichkeit und ich glaube auch eine sehr einfühlungsvermögende Persönlichkeit. Gerade beim Thema Unternehmensnachfolge glaube ich, dass das sehr hilfreich ist, aber auch bei dem ein oder anderen Neuprojekt, das ich gerade gestartet habe.
Ja, da kommen wir dann noch drauf, auf dein neues Projekt. Aber zuerst interessiert mich schon oder interessieren sich hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, wie bist du denn ursprünglich in die Welt der Unternehmensfinanzierung hineingerutscht?
Lustige Geschichte. Ich glaube, es geht uns allen so. Wir sind, wenn wir noch jung sind, auf der Suche, was wollen wir denn mal später werden, wenn wir groß sind? Mir ging es so während meines Studiums auf der Wirtschaftsuni in Wien. Und ich war schon ein bisschen am Verzweifeln, weil ich erst in der zweiten Hälfte meines Studiums einen Kurs belegt habe im Zug meiner speziellen, der Corporate Finance, gab es einen Kurs von einem KPMG-Partner M&A. Und von der Minute eins weg wusste ich, das ist mein Ding. Und ich habe da lichterloh gebrannt für das Thema, habe mich gleich am nächsten Tag beworben bei KPMG und habe dann schon während des Studiums fulltime direkt in der Welt der Transaktionen gearbeitet.
Und du warst ja in großen Häusern aktiv. Was hat dich denn motiviert, nach einer Karriere dort dein eigenes Unternehmen zu gründen?
Ich habe einfach gemerkt, man kann sehr viel lernen in den großen Unternehmensberatungshäusern, aber das Thema ist, man ist sehr eingeschränkt, man ist beschnitten von allen Seiten, vor allem auch in der Zeit und ja in den Möglichkeiten, um seinem Kunden, vor allem dem Kunden im Bereich Unternehmensnachfolge, die Zeit, die notwendige Zeit zu geben, um sich seine Entscheidung wirklich reiflich zu überlegen und hier auch wirklich gut unterstützen zu können. Weil es geht darum, dass jemand sein Lebenswerk verkauft oder übergibt an die nächste Generation oder an andere Möglichkeiten. Und ich sage mal, in großen Beratungshäusern hast du einfach nicht die Zeit, um hier wirklich etwas reifen zu lassen, das in Zukunft auch noch erfolgreich sein soll. Und das hat mich sehr motiviert zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich biete das mit meinem eigenen Unternehmen anders an und der Erfolg an den letzten 10 Jahren hat mir auch recht gegeben.
Du hast zwar die Merchant Acquisition und die Finanzierungsthemen ja nie wirklich verlassen, du hast dich aber sehr stark auf Unternehmensnachfolge konzentriert. Vielleicht, wenn du uns da, wir haben jetzt einige Unternehmerinnen und Unternehmer, die entweder gerade selbst drauf und dran sind, ein Unternehmen zu übernehmen beziehungsweise dieses zu übergeben. Vielleicht führst du uns ein bisschen in dieses Thema ein, aus deiner Perspektive heraus. Und dann, ich weiß dann sicher noch ein paar Punkte, wo ich nachhaken möchte.
So sehr gerne. Grundsätzlich haben wir gerade so in Europa, aber vor allem im deutschsprachigen Raum, die Thematik, dass wir, sag ich mal, bis ungefähr Ende 2030 relativ viele Übergaben sehen werden. Ja, und da gibt es auch eine Statistik dazu, einen so ein KMU-Forschungsschrieb. Und da stehen drinnen, dass ungefähr oder sogar mehr als 50.000 KMUs übergeben werden müssen bis 2030. An wen auch immer dann oder mit welcher Lösung auch immer. Und wir sprechen hier von 70% der Arbeitsplätze sind entsprechend bei diesen 50.000 Betrieben davon betroffen. Das heißt, es ist doch eine schon sehr tragende Thematik, der man sich widmen sollte, finde ich. Ja. Das heißt, Unternehmensnachfolge passiert von Kleinbetrieben über große Betriebe hinweg. Unternehmensnachfolge sollte man sich aber gut überlegen, wie gestalte ich das? Also sprich, als Eigentümer sollte ich mir frühzeitig überlegen, wo soll denn die Reise hingehen? Für mich persönlich, für meine Familie, für meine Mitarbeiter, für mein Unternehmen. Ich stelle ganz gerne die Frage, wenn ein Unternehmer vor mir sitzt, der sagt, die Nachfolge steht irgendwann mal bei mir an, ich würde es ganz gern frühzeitig planen. Wie tun wir denn, Frau Nörer? Ja, welche Möglichkeiten habe ich? Ich stelle ihm eigentlich ganz überspitzt gerne die Frage, was wollen Sie denn? Wollen Sie Geld oder wollen Sie Liebe? Dann schaut er mich immer ganz groß an und dann sage ich, Das eine Thema ist, möchten Sie, und der Liebe fasse ich so zusammen, möchten Sie, dass Ihr Lebenswerk gut weitergeführt wird, dass Ihr Lebenswerk quasi zukunftsfit in die Zukunft getragen wird, in die nächste Generation? Möchten Sie, dass vielleicht Ihre Kinder das Unternehmen übernehmen? Möchten Sie vielleicht, dass ein Mitarbeiter Ihr Unternehmen übernimmt? Dann gibt es natürlich eine andere Bewertung, einen anderen Preis, wie wenn ich das Unternehmen beispielsweise verkaufe. Dann kann ich mir natürlich einen anderen Preis vorstellen, dann kann ich auch etwas anderes aufrufen. Denn ein externer Käufer hat in der Regel eine ganz andere finanzielle Möglichkeit als zum Beispiel die Kinder oder auch Mitarbeiter. Kein Mitarbeiter besitzt x Millionen zum Beispiel, um einen Kaufpreis hier zu bezahlen oder auch mehrere hunderttausend Euro, um Eigenkapitalmittel hier zu unterlegen. Also das muss man sich schon mal überlegen. Man muss sich überlegen, wie will ich eigentlich meine Zukunft noch gestalten? Wie lange möchte ich noch Unternehmer sein? Was macht mich denn noch glücklich? Was möchte ich noch erleben? Wie will ich denn leben? Und wie kann ich das auch alles finanzieren? Also wenn man sich das alles überlegt, das ist so der erste Schritt, den man mal gehen sollte. Und dann kann man hineinspringen, wie kann man das umsetzen, mit welcher Lösung?
Jetzt aber der erste Schritt, man soll sich das alles überlegen. Wann überlege ich mir das? Im Jahr, bevor ich übergebe? Wann soll ich damit anfangen, mir zu überlegen, wie es mit meinem Betrieb weitergeht?
Ein Jahr vorher, aller spätestens. Kommt drauf an, wenn man schon 80 ist, würde ich auch...
Für die Kurzentschlossenen?
Für die Kurzentschlossenen, nein. Grundsätzlich spreche ich immer gerne Menschen an, Unternehmer, Unternehmerinnen an, die um die 50 sind. Ja, denen sage ich, passt auf, ihr habt jetzt schon ein Unternehmen aufgebaut, ihr habt vielleicht auch ein Unternehmen von euren Eltern übernommen. Wie soll denn das jetzt weitergehen mit der nächsten Generation? Habt ihr wirklich noch Freude damit? Wollt ihr noch mal etwas ganz Besonderes für euer Unternehmen starten oder wollt ihr noch mal was anderes machen? Ich glaube, 50 ist ganz gut, um einfach den Nachfolgeprozess einzuleiten. Wenn zum Beispiel die eigenen Kinder das Unternehmen übernehmen sollen oder auch wollen, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sie so ein bisschen reinschnuppern zu lassen, um sie mitzunehmen, um das ganze Thema vorzubereiten. Wenn man vielleicht sagt, die Kinder wollen das nicht machen oder wir haben gar keine Kinder, kann man sich natürlich auch überlegen, kann jemand von den Mitarbeitern in Frage kommen, der das Unternehmen übernimmt. Auch da wäre es aber gut, frühzeitig diese Überlegung zu starten. Warum? Damit diese Person auch in diese Führungsverantwortung hineinwächst und man sich eben auch überlegt, wie soll denn das vielleicht bezahlt werden? Ja, das heißt, je früher man beginnt, umso leichter tut man sich mit diesen ganzen Themen. Passt nichts davon ins Bild oder gibt es keine von diesen Optionen, kann man sich zum Beispiel auch überlegen, extern ein Management oder einen Geschäftsführer mit hineinzunehmen, der dann auch Interesse hätte, das Unternehmen zu übernehmen und zu kaufen. Aber auch da macht es natürlich Sinn, nicht den von heute auf morgen hineinzunehmen, sondern frühzeitig mit reinzunehmen, mit dem gemeinsam das Unternehmen ein Stück zu begleiten und dann eine geregelte Übergaberegelung einfach zu finden.
Wie erlebst du das bei deinen Kundinnen, bei deinen Kunden? Eben mit diesem Vorlauf der Vorbereitung, erlebst du auch, dass es so quasi eine Notübernahme ist, was weiß ich, Unfall, Tod etc., kommt das auch an dich heran? Und wie unterscheidet sich das von den vorbereiteten Übergabeszenarien?
Also erlebt habe ich alles schon. Leider Gottes erlebe ich sehr viel öfter die unvorbereiteten, sehr kurzfristigen Übergaben. Das heißt, ich habe schon mehrmals tatsächlich Witwen erlebt, also Unternehmersgattinnen, die anrufen und sagen, mein Mann ist verstorben, mein Mann liegt im Krankenhaus, sehr schwer verletzt, die wissen nicht, wie es weitergeht, also an Arbeit ist mal nicht zu denken. Aber leider Gottes, ich habe nicht mal Zugriff aufs Konto, ich kann nicht mal die Gehälter bezahlen. Also ich habe wirklich, ich glaube sicher in 30 Fällen, in den letzten 20 Jahren erlebt, wo man das einfach hatte, wo ein Unfall war oder auch ein Todesfall war, wo nichts vorbereitet war. Und wir sprechen hier nicht von kleinen Betrieben. Wir sprechen hier auch durchaus von Betrieben mit 50 bis 100 Mitarbeitern, was völlig absurd klingt. Aber es ist einfach alles auf den geschäftsführenden Gesellschafter konzentriert. Der hat alles in der Hand. Und bei dem laufen alle Fäden zusammen. Und das ist wirklich, wenn ich es mir aussuchen darf oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder wenn ich mit Kunden spreche, sage ich immer, im Endeffekt bei der Unternehmensgründung oder bei der Unternehmensübernahme muss sofort auch mit der Unternehmensnachfolge begonnen werden. Und zwar wirklich zumindest mit dem Notfallplan. Ja, dass ich sage, okay, wo liegen die ganzen Informationen, wo liegen Passwörter, wo gibt es ein CRM, ja, wo einfach die wichtigsten Kontakte mit Informationen dahinter hinterlegt sind. Wer hat auf was Zugriff? Also wirklich zu garantieren oder sicherzustellen, dass das Unternehmen auch ohne diesen Kopf weiterlaufen kann für eine gewisse Zeit. Das wäre ganz gut. Und das andere Thema ist aber auch, das glaubt man auch nicht, aber auch das erlebe ich immer wieder, dass mir jemand sagt, so Frau Nörer, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, aber bestes Beispiel war vor nicht allzu langer Zeit, in 3 Monaten gehe ich in Pension, ich will mit dem Unternehmen dann nichts mehr zu tun haben. Da musste ich dann aber auch sagen, es tut mir leid, ich kann Sie nicht begleiten, ich kann Ihnen innerhalb von 3 Monaten Ihr Unternehmen nicht zu Ihrem Wunschpreis verkaufen. Es geht sich nicht aus. Es ist überhaupt nichts vorbereitet. Ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass wir in 3 Monaten einen Käufer finden. Wie du siehst, ja, also je frühzeitiger, umso besser. Warum auch frühzeitiger?
Je frühzeitiger, desto besser. Und dann hat man auch einen Notfallplan, sozusagen, wenn man frühzeitig zu planen beginnt.
Genau. Nein, man braucht einen Notfallplan für Eventualitäten. Und wenn man aber frühzeitig auch beginnt, ist es das Thema, dass man auch den richtigen Zeitpunkt abwarten kann. Den richtigen Zeitpunkt, in dem vielleicht ein Unternehmen auch einen entsprechenden guten Kaufpreis liefert. Den richtigen Zeitpunkt, wo vielleicht die Kinder, die es übernehmen, auch die Reife haben und das notwendige Wissen haben. Darum, je früher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso erfolgreicher kann eine Unternehmensnachfolge gelingen.
Jetzt stellst du die Frage, will ich Geld oder Liebe? Und jetzt entscheide ich mich für Geld. Das heißt, idealerweise ist das Unternehmen so viel wie möglich wert zum Verkaufsstichtag. Wie kann ich denn den Wert meines Unternehmens steigern, die Braut aufhübschen?
Also aufhübschen, die klassischen Aufhübschmaßnahmen, da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Wovon ich aber ein großer Fan bin, ist das Unternehmen fit zu machen und fit zu halten. Also ich sage immer, wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abwarten zu können und eine gewisse Unternehmensfitness. Das heißt, dass ich aufgeräumte Zahlen habe, konsistente Zahlen habe, dass ich mich mit meinem Steuerberater zusammensetze und darstelle, was ist wirklich die Power des Unternehmens, wie schauen die Zahlen wirklich aus. Es ist einfach in Österreich so, dass die Mittelstandsbetriebe in der Regel steueroptimiert dargestellt sind. Das heißt, wenn man manchmal nur das sieht, sieht man gar nicht, welche Power wirklich dahinter steckt oder ja, welchen Erfolg man mit dem Unternehmen haben kann. Es ist wichtig, dass man sich um seine Mitarbeiter kümmert. Es ist wichtig, dass man Schlüsselkräfte entsprechend motiviert und ans Unternehmen bindet. Ich glaube, wir alle wissen in den heutigen Zeiten, Fachkräfte, Mitarbeiter sind das Um und Auf, die das Unternehmen tragen und ausmachen, sprich auch den Wert eines Unternehmens ausmachen. Das ganze Thema Innovationsmanagement betreiben, nenne ich auch ganz gerne. Also nicht stehen bleiben. Wir wissen gerade in der heutigen Zeit mit KI und Co., davor war es Digitalisierung, also man muss immer am Ball bleiben, man muss immer schauen, was braucht der Markt, was brauchen die Kunden, wie weit muss ich mein Geschäftsmodell anpassen und verändern, um auch mal in Krisenzeiten, und das wissen wir seit Covid, überleben zu können. Auch um einen entsprechenden Puffer im Unternehmen zu haben, um mal ein bisschen einen längeren Atem zu haben, wenn vielleicht einmal ein Zahlungsziel nicht eingehalten werden kann von einem Kunden. Also das ist alles wirklich sein Unternehmen gesund und fit zu halten. Und wenn ich so ein Unternehmen habe, hat in der Regel ein Käufer ja, wenig Angriffsfläche, um einen Kaufpreis hinunter zu verhandeln. Ich habe aber viele Argumente, um den Kaufpreis entsprechend nach oben zu treiben.
Jetzt bist du seit 20 Jahren in dieser Branche und kennst dich da sehr, sehr umfassend aus. Hat dieses Thema auch Modeerscheinungen? Also verändert sich das über die Zeit? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Zeit, weiß ich, Covid etc. oder auch jetzt in manchen Branchen besonders herausfordernd sind. Wie erlebst du das?
Also Unternehmensnachfolge passiert immer. Von dem her gesehen, Modeerscheinung oder eine Änderung in der Branche. Ich habe während Covid einfach erlebt, dass mehr Online-Plattformen zu dem Thema gemacht worden sind. Man sagt, es gibt einfach so Börsen, wo man sich vorstellen kann. Das habe ich jetzt gemerkt, das ist wieder sehr stark zurückgegangen. Man lässt sich doch unterstützen von Personen, die für einen direkt und exklusiv arbeiten. Ich glaube, Corona hat den M&E-Markt nicht so stark verändert, aber Corona hat einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass man gesund und fit aufgestellt ist. Das war so das Thema, meiner Meinung nach. Weil ich muss ehrlich sagen, als Corona losgebrochen ist, hatte ich auch 10 parallele Deals. 7 davon haben wir auf Eis gelegt, 7 Unternehmensverkäufe, weil einfach Umsätze eingebrochen sind, weil Kunden weggebrochen sind, weil Lieferketten nicht mehr funktioniert haben, weil halbfertige Erzeugnisse nicht mehr lieferbar waren. Und da muss ich ehrlich sagen, das war wirklich ein Graus. 5 Unternehmen davon haben danach zugesperrt, weil es nicht mehr möglich war, die wieder auf gerade Beine zu stellen. Und das fand ich schon dramatisch.
Also es ist keine Modeerscheinung als solches, sondern es ist einfach der verfehlte richtige Zeitpunkt, der nicht getroffen wurde.
Ja.
Auch
warum
in
auch Übergang nicht, Stefan? Entschuldigung, dass ich dich da noch unterbreche.
Ja, na freilich.
Viele geschäftsführende Gesellschaften, also Unternehmer, glauben auch, je weiter ich Richtung Pension gehe, umso weniger möchte ich wieder reinvestieren. Das ist auch ein großer Fehler. Ja, und dann glaubt man aber, wenn man dann, also man zieht noch genug Geld aus dem Unternehmen raus, in 5 Jahren gehe ich dann in Pension, ein Jahr davor beginne ich vielleicht mit dem Verkaufsprozess, stelle mir aber noch vor, ich bekomme den Kaufpreis, den ich eben vor 5 Jahren, als das Unternehmen ganz oben war, den wünsche ich mir dann. Nur das gibt ein Unternehmen dann nicht mehr her, weil eben nicht mehr reinvestiert wurde, weil Schlüsselpersonen nicht mehr nachbesetzt worden sind. Also auch dieser Denkfehler, den erlebe ich irrsinnig oft und das ist sehr schade.
Bevor wir auf ein neues Projekt, das du startest, zu sprechen kommen, noch so abschließend dazu, könnte die hohe Politik etwas beisteuern, dass Übergaben leichter vonstatten gehen könnte? Oder auch grundsätzlich bei M&A, fehlt da was? Aus deiner Sicht, wo man darüber nachdenken müsste, dass hier ein bisschen mehr Bewegung hineinkommt?
Die Wunschliste wäre sehr lang. Ich beschränke mich auf 2, 3. Nein, wir haben das Thema, dass wir in Österreich ehrlich gesagt Unternehmensnachfolgen nicht besonders gut von der Politik unterstützt bekommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kenne irrsinnig viele tolle Geschäftsführer, Manager, die sich gerne selbstständig machen würden, die gerne Unternehmen übernehmen würden, wo aber einfach die finanziellen Mittel fehlen. Das heißt, wir haben in Österreich kaum eine großartige Möglichkeit, Unternehmensübernahmen finanziell unterstützt zu bekommen, weder durch einen vernünftigen Fonds noch durch irgendwelche Finanzierungsprodukte, die es eben Menschen ermöglichen, die jetzt kein großes Eigenkapital-Beauvoir haben. Betrifft natürlich auch Mitarbeiter, ja, muss man auch dazu sagen. Also wir könnten, glaube ich, viele Nachfolgeprojekte sehr, sehr gut ausgestalten und viele Unternehmen vor dem Untergang retten, wenn wir hier ein bisschen bessere Lösungen hätten. Also das gibt es schlichtweg nicht in Österreich. Für ganz kleine Transaktionen. Aber ich glaube, das ist also auf 10.000 Euro, glaube ich, da sind wir uns einig, das bringt nichts. Ja?
Also du würdest so einen Übergabefonds, wie auch immer den man dann nennt, empfehlen, einen großvolumigen.
Genau, also das war sogar mal angedacht, tatsächlich mit einer Vorgängerregierung, das hat sich dann aber zerschlagen, wäre sicherlich eine gute Idee, um auch relevante oder strukturrelevante Mittelstandsbetriebe in Österreich zu behalten. Weil eins muss auch klar sein, an wen verkaufe ich solche Unternehmen? immer ins Ausland. Ja? Also 99% der Unternehmen verkaufe ich ins Ausland. Das heißt, das Wissen wandert ab, oft auch die Standorte. Und das finde ich schon schlimm und traurig und nicht schön für Österreich. Das heißt, eine österreichische Lösung zu haben, wo man vielleicht das Management mitbeteiligen kann oder Mitarbeiter mitbeteiligen kann, wo man vielleicht eine Lösung noch mit andenkt über einen Börsengang, wo man mitdenken könnte, vielleicht die ganzen die Mitarbeiter zu beteiligen. Oder Herr und Frau Österreicher kann sich an österreichischen Mittelstandsunternehmen beteiligen. Wäre toll. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr großes Denken, aber ich glaube, dass es nicht gänzlich illusorisch ist oder nicht umsetzbar ist. Das wäre das eine, Stefan.
Ich darf da nur kurz reinfallen in dein Wort, na kein Problem. Das ein bisschen parallel geht mit Start-ups, die wunderbares Finanzierungsfeld, Umfeld vorfinden für den Gründungszeit.
Ja.
Aber in dem Moment, wo es wirklich ins Wachsen hineingeht, weichen alle oder müssen alle, die was realisieren wollen, sich im Ausland, notabene in den USA, umsehen, genau. um das erreichen zu können.
Genau, das heißt, wir vergeben eigentlich gute Ideen und gute Startups in ausländische Eigentümerhände. Und so ist es mit unseren alteingesessenen Unternehmen, mit Traditionsbetrieben, mit, wie gesagt, strukturrelevanten Betrieben genauso. Ich finde es sehr schade, aber das Thema, wo ich daran gestoßen bin, ist so die Sorge gewesen, wenn man so eine Möglichkeit oder so einen Fonds auflegt, dass man ihn mit Menschen im Endeffekt bestücken muss, die sich mit der Thematik auskennen. Menschen, die wissen, wie funktionieren Transaktionen, Menschen, die sich mit Branchen und Unternehmen auskennen. Und da sind wir einfach an die Grenzen gestoßen, weil das nicht üblich ist.
Jetzt könnte ich sagen, Banking wie früher.
Ja, also das ist leider Gottes so ein bisschen das Thema. Natürlich muss man sich, muss man Experten reinsetzen in so eine Lösung, klar.
Ja, klar. Du hast noch einen zweiten Wunsch, habe ich rausgehört.
Ja, genau, einen zweiten Wunsch. Ich wollte nur noch ganz kurz so ein bisschen vorstellen, wo es auch seit einem Jahr hingeht oder wo ich auch Mittelstandsbetriebe damit unterstütze. Und zwar mit geeignetem Fachpersonal aus Drittstaaten, weil wir uns in Österreich sehr schwer tun, geeignetes Personal zu finden, manchmal für manche Themen. Und ja, da bin ich momentan mit großer Freude und Leidenschaft dabei, hier aus unterschiedlichsten Ländern passendes Personal nach Österreich zu bringen, allerdings auf einem sehr hohen Level an Deutschkenntnissen, punktgenau ausgesucht für den Kunden, mit dem Kunden gemeinsam schon viele Monate vor Einreise ein Kennenlernen von den Personen, die beim Kunden arbeiten werden. Ich glaube, dass das in Zukunft eine ganz erfolgreiche Unternehmung werden wird.
Und hast du dich da auf bestimmte Branchen spezialisiert oder suchst du quasi jede Qualifikation, Hauptsache sie hat hier einen Abnehmer?
Gestartet haben wir mit Gesundheitsberufen, Pflegepersonal, medizinisches Personal. Aber mein Geschäftspartner in diesem Bereich kommt mit einem Technikhintergrund aus dem Maschinenbau. Entsprechend suchen wir hier natürlich auch Personen mit einem Technik-Background, also vom Schweißer über den Elektrotechniker bis hin zu Buslenkern, bunt gemischt. Alles, was ein Kunde braucht, aber auch, ich komme ja selbst eben aus einer Tourismusregion, auch hier Köche zum Beispiel, alles, was gesucht wird, was man hier nicht findet. Und man muss auch dazu sagen, was man mittlerweile in den angrenzenden Ländern wie Ungarn auch nicht mehr wirklich findet.
Mhm. Aber das ist doch eine besonders herausfordernde Situation. Ich möchte jetzt gar nicht einmal auf unsere allgemein österreichisches Gesudere vis-à-vis Jösses wieder ein Ausländer abstellen. Ja. Sondern ganz grundsätzlich, die Anforderungen sind ja auch recht hoch. Also man muss doch recht hohe Deutschkenntnisse haben. In den letzten Wochen geistern immer wieder Geschichten auch von ukrainischen Flüchtlingen, ausgebildete Krankenschwester, die seit über 2 Jahren keine Nostrifizierung zustande bringt.
Ja.
Sowas kennst du ja sicher auch. Wie geht ihr es an, damit man schneller zum Ziel kommt, als man das landläufig hört?
Zugegebenermaßen hängen auch wir in einer sehr langen Zeitschleife fest, was ich irrsinnig schade finde und was absolut nicht notwendig wäre. Das mit der Krankenschwester darf ich vielleicht nur kurz aufgreifen mit der ukrainischen. Sie dürfte theoretisch eine Stufe unter ihrer fertigen Ausbildung in Österreich arbeiten. Das wäre an sich kein Thema. Um dann in der originären Arbeitsbezeichnung, also eben als Krankenschwester, als Diplomierte arbeiten zu dürfen, so wie du gesagt hast, müsste sie nostrifizieren. Ich muss dir ehrlich sagen, wir haben eine Gesetzesänderung gehabt. Diplomierte kommen jetzt auf die FH, also sprich sind aufs Universitäre gehoben worden. Alle anderen Berufe drunter müssen an entsprechenden Schulen nostrifizieren. Man muss erstmal Schulen finden, man muss erstmal FHs finden, die tatsächlich Nostrifikanten nehmen, beziehungsweise auch zu einem vernünftigen Preis nehmen. Also die, die sich dazu bereit erklären, Nostrifikanten zu nehmen, haben mittlerweile wirklich absurde Preise. Also die FHs, ja, obwohl im Gesundheitsbereich die Ausbildung vom Bund bezahlt wird. Das heißt, in dem Bereich die Ausbildung muss nicht bezahlt werden, aber die Verwaltungskosten der FH müssen bezahlt werden. Und da kann man sich, also da denkt sich jede FH einfach selbst etwas aus. Ich glaube, da hat die Politik nicht ganz zu Ende gedacht und wir schaffen es, Personal auf sehr gutem B2-Niveau nach Österreich zu holen. Wie gesagt, wirklich auch mit entsprechender Information und Vorbildung im Bereich Kultur, was erwartet euch hier? Also wirklich eine Begleitung von vorne bis hinten, um hier relativ bald mal Fuß fassen zu können und die bestmöglichen Voraussetzungen für eine Integration vorzufinden. Allerdings habe ich tatsächlich momentan die größte Thematik mit der Nostrifikation und ich verstehe es nicht. Es gäbe eine sehr einfache Lösung, aber da sind wir gerade dran, diese Lösung vielleicht mit der ein oder anderen FH auf die Beine zu stellen, damit eben die Leute nicht so lange in Österreich brauchen, um in dem Job, für den sie hierher geholt werden, auch arbeiten zu können.
Also wir sind uns sicher einig, wenn wir jemanden nach Österreich aktiv holen, weil dieser Job hier gemacht werden kann, weil wir umgekehrt in Österreich niemanden dafür finden, dann ist die Nostrifikation ja doch eher dann eine merkwürdige Hürde. Oder stelle ich mir das laienhaft so vor, weil ich würde sagen, die Krankenschwesterausbildung in der Ukraine, vielleicht ist es in asiatischen Ländern anders, keine Ahnung, wobei es gibt sehr viele philippinische Krankenschwestern etc. Das kann doch nicht so mirakulös anders sein als bei uns.
Die meisten Unterschiede sind im Endeffekt im Recht, weil das Pflegepersonal auch Recht lernen muss. Ja. Ein bisschen das Thema geriatrische Pflege, vielleicht auch noch Erste Hilfe. Also es sind nicht viele Unterschiede, Stefan. Es sind marginale Unterschiede, auf denen man sich einfach aufhängt. Und ich glaube, mit ein bisschen Willen von der Politik könnte man sehr wohl eine einfachere, praktikablere Lösung finden, um hier nicht uns Österreichern wieder mal im Weg zu stehen. Und das gilt aber auch für andere Berufe.
Siehst du Länder in Europa, die das geschickter machen?
Ja, so ziemlich alle um uns herum.
Wo man sich ein Beispiel nehmen kann?
Ungarn, Rumänien, viele osteuropäische Länder. Nachdem ja viele Pflegekräfte aus diesen Ländern nach Österreich, Deutschland, in die Schweiz ziehen, haben diese Länder entsprechend begonnen, in Drittstaaten zu rekrutieren, außerhalb von Europa. Mhm. Und da ist es irrsinnig einfach, zum Beispiel Indonesien. Es kommen irrsinnig viele Indonesier, die in Rumänien arbeiten. Und das ist überhaupt kein Thema. Die haben diese Hürden nicht. Ja.
Okay, spannend.
Was natürlich aber jetzt, es ist spannend, aber ich finde es halt, es ist nicht der Sinn der Sache, dass ich sage, ich scheffel von einem Land die Leute in den deutschsprachigen Raum, ich scheffel dann die anderen von Drittstaaten dorthin. Also eigentlich ist es völlig verrückt.
Ja, da glaube ich auch, dass wir viele unserer Herausforderungen nicht bewältigen können, wenn wir uns an diesen Dingen aufhängen, anstatt die qualifizierten Zuzug viel leichter zu machen, als er derzeit ist. Ich glaube, da stehen wir uns ein bisschen selbst im Weg. Zurück zu deiner Gesamtgeschichte, also M&E oder auch Fachkräftemangel bewältigen. Hast du so die eine oder andere Geschichte aus deinen Projekten, wo du sagst, ha, das erzähle ich immer gerne, weil das bringt uns ein bisschen Pep in diese Story hinein. Man versteht es dann leichter.
Du sehr gerne, da greife ich doch gerne wieder auf meinen 20-jährigen Erfahrungsschatz im M&E zurück.
Den wollen wir heben.
Genau. Wie gesagt, ich predige seit 20 Jahren, bitte bereitet euch frühzeitig auf das Thema Nachfolge vor. Habt ausreichend ein fittes Unternehmen und überlegt euch gut, wo die Reise hingehen soll und spielt auch offen und transparent. Habt eine vernünftige Kommunikationsstrategie Richtung eurer Familie, Richtung eurer Mitarbeiter, eurer Kunden. So, jetzt kommt das Beispiel dazu, das Negativbeispiel dazu. Es gibt ein irrsinnig tolles Mittelstandsunternehmen, das hat ungefähr 400 Mitarbeiter, sitzt so ziemlich in der Mitte von Österreich und ich kenne den Eigentümer schon irrsinnig lange. Ich habe ihn beim ein oder anderen Zukaufsprojekt unterstützt und als wir diese Projekte gemacht haben, das ist so ungefähr so, ja, vor 15 Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal mit ihm zu tun gehabt und der letzte Zukauf war, ich glaube, vor 5 Jahren und dieser Eigentümer ist mittlerweile 90. Sein Sohn ist seit 30 Jahren auch in der Geschäftsführung und ich habe ihn immer wieder gefragt, wann denn jetzt die Übergabe in die nächste Generation zu seinem Sohn passieren soll, wie wir denn das ausgestalten wollen, ob ich ihn da unterstützen kann. Der hat mir immer wieder gesagt, nein, mein Sohn ist noch nicht so weit, der kann das noch nicht, der muss noch was dazulernen. Und dann kam allerdings so das Thema vor ein paar Jahren, so Frau Nörer, wissen Sie was, das wird nichts mehr mit meinem Sohn, der kann das nicht, der kann noch 20 Jahre in der Geschäftsführung sitzen. Wir machen das jetzt so, Sie suchen jetzt einen Käufer und wenn Sie den dann haben, dann verkaufen wir das, dann unterschreiben wir das und zu dem Zeitpunkt sagen wir dann meinem Sohn, dass das Thema jetzt durch ist und dass er sich was anderes suchen muss. Beziehungsweise er kriegt ja dann eh ein schönes Geld, weil er ist ja auch Miteigentümer des Unternehmens.
Ja, okay.
Ich habe dann gesagt, es tut mir unendlich leid, so geht das nicht. Also wir können nicht hinter dem Rücken von einem Eigentümer, von einem Miteigentümer ein Unternehmen verkaufen. Also auch da appelliere ich gerade an die Familienbetriebe in diesem Land, bitte seid doch einfach offen und ehrlich zueinander zwischen den Generationen. Auch gerne offen von der jüngeren Generation, wenn jemand vielleicht keine Freude hat mit dem Unternehmen, mit der Tätigkeit. Einfach sagen, weil ich glaube, es gibt für alles gute Lösungen, aber man muss drüber reden. Und ich habe schon gemerkt, wenn es ums Geld geht, um das Thema Preis und Bezahlung, dass einfach hier, das ist der größte Knackpunkt in der Familie, in der Unternehmerfamilie. Für die Kinder ist es ja klar, dass sie was bezahlen, weil es ist ja klar, dass die Eltern von irgendwas dann vielleicht mal leben müssen. Ja? Aber es traut sich keiner, das Thema anzusprechen. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man extern jemanden hat, der dieses sehr hochemotionale Thema ganz neutral beleuchtet und einfach Vorschläge macht. Also das wäre so mein Wunsch an die Familienunternehmen, seid offen, redet transparent miteinander, was will denn jeder? Und wenn das nicht geht, holt euch einfach einen Externen dazu, der euch ein bisschen unterstützt.
Und wenn man hinter dem Rücken des anderen arbeitet, so wie du das in deinem Beispiel kurz geschildert hast, arbeiten möchte, dann entscheidet man sich ja sowohl gegen Liebe als auch gegen Geld. Also das ist dann die Frage, ob das wirklich der weise Zugang ist.
Das ist dann Doris, völlig verrückt.
Was treibt dich eigentlich jeden Tag an? Ich habe dich kennengelernt als jemand, der immer mit sprühenden neuen Ideen bist nie verlegen, eine neue Idee am Tisch zu legen. Du möchtest gerne viel umsetzen. Du entwickelst gerade diese recht neue, schon ganz gut unterwegs, aber recht neue Idee der Beratungsleistung Richtung Fachkräftemangel weiter. Was treibt dich an? Womit stehst du jeden Tag gerne auf?
Du, für mich ist einfach das Tollste, jeden Tag in der Früh nicht zu wissen, was an dem Tag passiert. das treibt mich an. Mir wird schnell langweilig. Und mir ist im Endeffekt wichtig, dass ich für meine Kunden das Beste für sie herausholen kann, dass ich meine Kunden glücklich sehe, dass meine Kunden sagen, Frau Neurer, mit Ihnen machen wir das wieder. Das, finde ich, ist eigentlich ein, ja, das treibt mich an. Dass ich die Welt, die Unternehmerwelt hier ein Stückchen besser machen kann mit meiner Leistung.
In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier ein bisschen in deine M&E und auch Fachkräftemangelwelt hineingeholt hast, das eine oder andere Problemchen uns erklärt hast und auch gezeigt hast, wie man gut zu Lösungen kommen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf mich auch bei euch bedanken, dass ihr hereingehört habt. Unbedingt wieder einschalten, wenn schon morgen beim nächsten Podcast 24 Menschen, 24 Geschichten und 24 Tage, die ja jetzt schon laufen bis Weihnachten. Liebe Doris, ich darf dir ein schönes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch und dir diese Aufgeschlossenheit und eigentlich Neugier, mit dem du in jeden Tag startest, zu erhalten. Alles Gute.
Dankeschön, Stefan, dir und deiner Familie und natürlich auch deinen ganzen Mitgliedern alles Liebe und frohe Weihnachten.
Wo ist der Platz, wo der Teufel seine Kinder kriegt? Wo ist der Platz, wo es zusammenrennt? Wo ist das Feuer, hey, wo geht denn da der Blitz nieder? Wo ist denn die Hitten, wo der Stodel, der brennt? So wie oder Quein, ich sag mal Christ, hey, man Christ, wo der Teufel baut den Mist. Ah, jeder weiß, dass das Gold nicht auf der Wiesn, musst du wissen, kann man's auch nicht, oder brennen ganz gut, oder holzen, komm mit Walzen und die Ruhen, wo mir Kugeln und zum Hammer langsam weiter holzen, brennt der Hut. Wo ist das Gold, das was überall fühlt? Ingenieure, wieso kennen Löwe die Vierer? Die Lieren, die die Wahrheit verbieren und wenn's nicht kriegen, muss so hin, dann wird's euch stohlen, hey, die soll der Teufel holen. Wo ist der Platz, wo der Teufel seine?